Thema des Vortrags: Licht ins Dunkel, Monitoring mit Prometheus und Grafana. Kurzer Überblick: Monitoring, was verstehen wir darunter, was wollen wir damit machen, was wollen wir erreichen? Whitebox, Blackbox Monitoring, und dann kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema, Prometheus, mit Übersicht und einigen diversen Details dazu. Kurz was zu mir: Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit Linux, bin momentan bei einer kleineren Firma in der Schweiz als Systemingenieur unterwegs, habe auch den einen oder anderen Computer im Haus, und das Ganze ist, kurzer Disclaimer, reines Privatvergnügen, ohne Mitarbeit des Arbeitgebers. Um was geht es also? Es geht um Monitoring und Alerting, Blackbox-Monitoring, Whitebox-Monitoring, Graphen, bunte Bildchen malen, Dashboards, das was man so kennt. Alerting, weil man möchte nicht immer nur auf den Bildschirm gucken. Und mal sehen, vielleicht passt noch Zeit für eine Vorführung, das kann ich aber nicht versprechen. Okay, warum eigentlich Monitoring? Wir haben doch jetzt unsere Maschinen aufgestellt, alles verkabelt, alles eingeschaltet, die Lüfter brummen, alle bunten Lämpchen blinken. Das geht doch eigentlich alles, oder? Sind wir uns da wirklich sicher? Was kommt an Traffic rein? Wie viele Anfragen pro Sekunde? Sind das 10? Sind das 100? Sind das 1000? Ist das das, was Sie erwarten? Oder wie sieht die Tageskurve aus? Geht die so ganz normal? Oder gibt es irgendwann auf einmal einen großen Peak zu einer bestimmten Zeit? Weiß nicht, zur Mittagszeit, wo auf einmal alle mal kurz nachgucken wollen? Haben wir genügend Kapazität? Oder kommt es jedes Mal zu einer bestimmten Zeit am Tag einfach nur, wo die Kiste langsam wird, also überlastet wird? Gibt es irgendwelche auffälligen Muster? Ja, wir haben die normale Tageskurve, aber irgendwann abends beim Fußballspiel in der Werbepause gibt es auf einmal einen fetten Peak in der Last. Muss man erstmal finden. Oder wir haben jetzt eine neue Softwareversion eingespielt. Sieht das immer noch alles genauso aus? Oder ist auf einmal die Antwortzeiten doppelt so lang? Und warum? Haben wir irgendwo Speicherlecks? Sieht man das? Oder merken wir das erst, wenn der Service stirbt und jemand genervt anruft: Hey, euer Server geht nicht mehr? Alles das kriegt man raus, wenn man gutes Monitoring hat. Und dann gibt es die ganze Antwort: Ja, wir merken schon, was nicht stimmt. Die Frage ist, wie? Schaut ihr da die ganze Zeit auf die Graphen, so 10 Männchen einstellen, die dann vom Bildschirm sitzen und Mäuschen machen? Klick, 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 guck, guck. Kann man machen, ist aber irgendwie auf die Dauer langweilig. Und kriegt man das auch rechtzeitig mit, wenn was nicht stimmt? Oder erst irgendwie einen halben Tag später, oder wenn jemand trifft: Du, ich war da gestern auf eurer Webseite, das ging ja gar nichts mehr. Oh, echt? Ich weiß noch nichts. Oder auch vielleicht nachts, denn ja, man hat vielleicht Öffnungszeiten und kommt früh um 19 Uhr in die Arbeit und geht abends um 6 Uhr wieder heim. Aber das ist nicht so im Internet. Da kommen halt auch nachts um 3 noch Anfragen rein. Mal ein paar schöne Beispiele. Ein Webserver, der läuft so schön vor sich hin und auf einmal gibt es das 20-fache des normalen Verkehrs. Ist das erwartet, weil ihr habt irgendeine Sonderaktion? Nach dem Motto: Wer jetzt genau um 8 da auf die Seite kommt, gewinnt ein Kaugummi oder was auch immer. Oder fährt da jemand heimlich einen Denial-of-Service-Angriff, weil er den geärgert hat und halt irgendwas 3 Tage zu spät geliefert hat. Oder sind die Latenzen auf einmal von normal so 300 Millisekunden, 500 Millisekunden auf einmal im Bereich von 20, 30 Sekunden? Und vielleicht der Webserver liefert jetzt seit einer halben Stunde nur noch Fehler aus? Woher weiß man das? Mit gutem Alerting weiß man das, bevor der Kunde anruft oder bevor der Chef vorbeikommt und einen zusammenstaucht, weil immer wieder nichts geht. Möchte man doch eigentlich vermeiden. Es gibt im Wesentlichen 2 Ansätze. Es gibt Blackbox-Monitoring, Whitebox-Monitoring. Blackbox-Monitoring ist: Ich habe eine schwarze Kiste, in die kann ich nicht reingucken. Ich kann auf die Kiste draufklopfen und gucken, was zurückkommt. Also wenn ich sage zum Beispiel: Ich habe irgendeine tolle Appliance gekauft, wo mir der Hersteller keinen großen Zugriff aufs Innere gibt, aber ich kann zum Beispiel gucken, ist die überhaupt im Netz erreichbar, mit welcher Latenz, antworte ich auf Anfragen, was komme ich vor allem an die Anfragen zurück. Das ist klassisch Blackbox-Monitoring, dafür schreibt man üblich das Prober, das heißt ein kleines Programmchen, das macht Beantragung auf das Ding und schickt dann zurück ins Monitoring: Ja, also ich habe die jetzt angepingt und da kam eine Antwort innerhalb von 3 Millisekunden, um eine Hausnummer in den Raum zu werfen. Was man eigentlich viel lieber haben möchte, ist Whitebox-Monitoring. Das heißt, ich kann in die Kiste reingucken, weiß auch genau, was drin vorgeht, und habe die Kiste veröffentlicht, quasi ihre eigenen Zustandsinformationen. Das heißt, ich kann sagen: Okay, der Service sagt, er sieht so und so viele Anfragen pro Sekunde, er hat eine CPU-Auslastung von 60%, okay, das ist ein Wartungswert. Er hat zum größten Teil 99% Antwortquoten von HTTP, ist okay, und gelegentlich kommt man eine Fehlermeldung. kommt darauf an, ob das ein Wartungswert ist und was für Fehlermeldungen das sind. Hat eine Speicherauslastung von 60-80%. Kann ich alles schön nachgucken und weiß entsprechend ein relativ gutes Bild, wie gesund ist der Dienst oder wie nicht gesund. Warum ich mich mit dem Ganzen beschäftige? Ich habe ein kleines Heimnetzwerk mit so ein bisschen über 2 Dutzend Maschinen. Jetzt nicht so vorstellen, nochmal, da stehen 2 fette Racks mit großen Kisten. Das sind meistens so kleine Maschinen, so Kaliber Raspberry Pi, da hängt ein Display dran, was mir eine aktuelle Wettervorhersage anzeigt und solche Geschichten. Was man sich halt so zurechtbastelt aus Spaß und Freude. Ja, es gibt so schöne Möglichkeiten, ne? Da gibt's hängt eine Uhr an der Wand, die hängt, ist NTP gesteuert. Ist halt auch ein Raspberry mit einem Display. Die muss ich nie stellen, die ist immer genau, die muss ich auch nicht umstellen zur Sommerzeit. Das ist praktisch. Aber möchte halt wissen, okay, geht das Ding noch oder steht die auf einmal still oder ja. Naja, ursprüngliche Monitoring-Lösung war halt Moonin, das ist ein klassisches altes Unix-Monitoring-Tool. Das geht halt einmal ringsrum, fragt die Maschinen ab, schreibt die Daten in eine Round-Robin-Database und macht dann schöne bunte Graphen. Das hat man angefangen mit 3, 4 Maschinen, da lief das auch ganz okay. Dann wurden da mal eine Maschine mehr, da mal ein Kästchen mehr, dort mal ein Kasten mehr, was schön blinkt. Und irgendwann wurde der Moonin langsamer. Er brauchte dann seine Zeit, um rumzukommen. Er brauchte seine Zeit, die Graphen sind dann. Es wird irgendwann ein bisschen nervig. Ja, das ist irgendwie nicht so ganz zufriedenstellend, weil, ja, skaliert nicht. Außerdem Alerting mit erst Nagios, dann später Izinga. Tut so, aber ist auch so, naja, es gibt das Sachen, die hätte man besser gemacht. Wie gesagt, bei Moonin skaliert halt nicht, weil sowohl der Collector läuft halt einmal rum und irgendwann braucht er dann 10 Minuten und dann ist der nächste Collector auf und da tritt er sich auf die Füße. Der läuft auch alle 10 Minuten in der Stunde einstellen, macht dann die Rechnung der ganzen Bildchen neu. Das sind bei 20 Maschinen eine ganze Menge. Da braucht aber dummerweise 20 Minuten dafür. Das heißt, da kommt nach 10 Minuten ein neuer Job und sagt, da läuft ja noch einer. Blöd. Gut, man kann da theoretisch Hardware draufschmeißen, aber das ist ein Designfehler. Mit den Zinger, ja, mit den Zinger Whitebox Monitoring für Remote-Tasks zu machen, ist ein bisschen mehr Arbeit, als ich bereit bin, für zu Hause aus zu investieren. Ich werde nicht wirklich dafür bezahlt. Ja, von daher. Ansonsten, das mit dem Silencing bei Zinger ist so eine Sache, wenn da der tägliche MD-Check durchläuft, dann geht die Last hoch und dann geht mal hoch und wieder runter und gesagt, Alarm, alles okay, Alarm, alles okay. Ja, die Mails kann man löschen, aber es nervt. Okay, also guckt man sich was anderes an und eine der Ideen, die da rumgefordert ist, Prometheus, das klingt ja nicht ganz uninteressant. Das hat angefangen 2012, wurde von ehemaligen Google-Mitarbeitern bei SoundCloud entwickelt. Deren Hintergrund die hatten auch wieder das klassische Problem, die existierenden Tools sind nicht ganz zufriedenstellend. Die hatten damals wohl eine StatsD-Graphit-Lösung und waren zunehmend unzufrieden damit und dachten, ja, also da, wo wir früher mal waren, da gab es so ein Monitoring-Tool, das lief eigentlich ganz brauchbar. Das hätten wir jetzt gern auch, aber es ist dummerweise nicht öffentlich. Wir wissen aber ungefähr, wie es funktioniert. Lass uns das mal nachbauen. Gesagt, getan. Letzten Endes, wie gesagt, inspiriert von Borgmann. Das ist auch, ich glaube, im RSMI-Handbuch dokumentiert, das Tool. Die Ideen dabei für Prometheus war, man möchte mehrdimensionales Datenmodell haben, weil das sehr nützlich ist. Dann kann man solche Sachen machen, man hat eine Metrik und die hat dann zum Beispiel eine Dimension, zum Beispiel CPU-Last und die hat dann eine Dimension CPU-Nummer. Braucht man halt nur eine Metrik nicht und schreibt nicht der CPU-Last CPU1, CPU-Last CPU2, sondern CPU-Last, Metrik, CPU1, 2, 3, 4. Skalierbare Datensammlung, das heißt, das möchte bitte nicht nur mit 10 Maschinen funktionieren oder mit 100, sondern bitte auch schon mit 1000. Wenn man schon mal das macht, kann man es auch gleich ordentlich machen. Man möchte eine leistungsstarke Abfragesprache haben, damit man auch vernünftige Anfragen bauen kann. Und das Ganze sollte sehr einfach zu betreiben sein. Das sollte also nicht ein Tagesjob sein von jemandem, der ganze Zeit Händchen hält, damit das Ding noch irgendwie weiterläuft. Gesagt, getan. Das ging dann 2013 bei SoundCloud in Betrieb und wurde 2 Jahre später veröffentlicht. Die 1.0-Version von Prometheus wurde Mitte 2016 veröffentlicht und momentan sind wir bei Prometheus 2.8.0. Und es wird auch laufend weiterentwickelt. Wie sieht das Ding aus? Wir haben Datenquellen, das nennt sich bei Prometheus Exporter. Das heißt, der Jobname ist irgendwas Exporter, zum Beispiel Node Exporter. exportiert Daten von einem Node, also sprich von einer Maschine. Es gibt den Datensammler selber, darum geht die Daten einsammeln, das ist Prometheus. Die Daten müssen auch irgendwo gespeichert werden, dafür nimmt man eine Time Series Database, die ist bei Prometheus bereits integriert, braucht man also kein externes Tool dafür. Und man möchte natürlich bunte Bildchen sehen. Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man nimmt den bei Prometheus eingebauten Graph Explorer. Da sagen aber die Leute von Prometheus selber, der ist eigentlich nur gedacht, um mal zu gucken, was kann ich mir für Graphen machen, was sieht interessant, was habe ich für Metriken, welche Graphen kann ich bauen, um ein bisschen quasi so Exploratory Graphing. Wenn ihr wirklich Dashboards bauen wollt, nehmt Grafana, die können das besser. Komme ich noch dazu. Und wie gesagt, wir möchten auch wissen, wenn was passiert und nicht erst, indem wir auf den Graphen gucken. Es gibt auch eine Alerting-Komponente, die nennt sich Alert Manager. Das ganze Ding ist größtenteils in Go geschrieben und direkt unterstützte Plattformen im Sinne von, ich kann mir das Zeug einfach da von der Prometheus-Seite runterziehen, auspacken, läuft, sind das übliche Triplet, Linux auf ARMv64, Linux auf ARM und Darwin, also sprich macOS, auf ARMv64. Für weitere Plattformen stellt sich erstmal die Frage, gibt es dann Go? Auf i386, klar, kein Thema, gibt es einen Go-Compiler. Auf Spark64, eher nicht. Dumm gelaufen. Gibt es aber auch Möglichkeiten, wie man da trotzdem was machen kann. Dazu komme ich später. Und da gibt es nämlich die Möglichkeit, mit speziellen Exportern als Brücke zu arbeiten. Die Details kommen in einer späteren Folie. Wie gesagt, die Exporter stellen die Daten für Prometheus bereit. Und das ist ein ganz einfaches Standardmuster. Das wird über HTTP gemacht. Der Exporter macht einen HTTP-Port auf. Der Node-Exporter fängt bei 9100 an, aber man kann sich die Ports frei suchen. Es gibt auch bei Prometheus eine Registry, wo man sagen kann, okay, ich habe da hier einen Standard-Exporter geschrieben für, weiß ich, MySQL oder sonst was. Der lauscht standardmäßig auf dem Port. Einigen wir uns darauf. Aber das ist letztendlich freie Wahl. Unter der URL-Matrix finden sich dann die ganzen Metriken exponiert, die dann von Prometheus gescrapt werden regelmäßig. Wie gesagt, Mehrdimensionalität wird durch Labels gemacht. Und es gibt vier Metriktypen. Es gibt eine Gauge, also eine Anzeige, die irgendwie einen variablen Wert anzeigt. Es gibt Counter, also Zähler, zum Beispiel Paketzähler beim Netzwerkinterface. Es gibt Histogramm und Summary. Diese machen sich ganz nützlich für Phi-Quantiles, wenn man sagen will, wie sieht die 95%ige Werte für zum Beispiel Fehlergraden aus und solche Sachen. Wo man zum Beispiel Service-Level-Objective definieren kann und sagen kann, okay, unsere 95%ige Verfügbarkeit ist so und so viel über den Zeitraum, dafür braucht man dann Histogram und Summary. Das Basisformat von so einem Output sind 2 plus n Zeilen, n ist dabei 1 oder größer. Und man hat im einfachsten Fall sind es halt wirklich 3 Zeilen, das erste eine Zeile, eine Help-Zeile als Kommentar, die menschenlesbar beschreibt, was ist das für eine Metrik, für was ist die gut. Es gibt eine Zeile, die den Metriktyp beschreibt. Und dann kommt die Metrik selber mit, je nachdem, ein oder mehreren Zeilen, hier sind es mehrere Zeilen, mit den entsprechenden Werten. Sieht man hier die Halbzeile, den Typ und dann die drei Dimension State für Connection States, Established, Listen, Time Date. Je nachdem, wie viele Elemente das unterstützt, kommen dann halt mehrere Zeilen. Mal das offizielle Architekturdiagramm. Wir haben hier den Prometheus-Server selber. Der hat die Time-Series-Datenbank, die halt irgendwo auf Festplatte oder SSD geht. Wir haben den Webserver von Prometheus, der auf die Daten zugreift. Zu dem kommen wir auch noch später. Die Datensammelkomponente, die halt, wie Pull-Matrix spricht, die redet zu den Exportern per HTTP und scrapt die in den regulären Intervall, sammelt die Daten ein. Es gibt für, sagen wir haben jetzt zum Beispiel irgendwie Batch-Jobs, die laufen halt irgendwann zu irgendwelchen Zeiten, laufen eine halbe Stunde, sind fertig, laufen also nicht dauerhaft, wir möchten aber die Metriken von denen auch haben, dann gibt es ein Push-Gateway. Oder Batch-Job halt sammelt seine internen Metriken ein und zu bestimmten, entweder regelmäßig oder wenn er fertig ist, schiebt er die Daten zum Push-Gateway, der dann von Prometheus wieder gescrapt wird und damit kriegt man die Daten von sowas auch. Man kann, wenn man das Ganze in einer Kubernetes-Umgebung fährt, kann man auch mit Kubernetes reden, der Prometheus und sagt, macht eine Service Discovery, sodass man das nicht selber reinschreiben muss. Scrape mal die 500 Server, sondern kann das über Discovery machen. Dann gibt es hier eine Schnittstelle für die PromQL, die Prometheus Query Language. Da hängt erstmal das Prometheus Web UI dran. Wie gesagt, da kommen wir noch zu. das Grafana für schöne bunte Graphen und Dashboards. Und es gibt auch eine direkte API, wo man halt noch eigene Clients dranhängen kann oder diverse andere Tools. Und dann gibt es den Alert Manager. Da schiebt via Push Alerts, prämiert das die Notifikationen hin. Und der Alert Manager geht dann halt raus, über welches Tool man auch immer konfiguriert hat, über PagerDuty oder schickt eine E-Mail oder. Der hat eine ganze Menge Liste an Tools, die er unterstützt bis zur Notifikation. Kommt noch später dazu. Prometheus ist von der Idee her ein sogenanntes servicebasiertes Monitoring. Das heißt, alles, was Prometheus anguckt, wird als Service betrachtet. Und das ist die überwachte Einheit, das ist ein Service. Und das betrifft auch die Maschine. Eine Maschine, Prometheus-Sprache Node, ist einfach nur ein weiterer Service. Der stellt halt Ressourcen zur Verfügung, auf denen dann weitere Services aufbauen, zum Beispiel Webserver, Datenbank etc. Der Service bietet über den Exporter seine Metriken an und Prometheus holt sie dann, wie gesagt, ab. Das normale Scrape-Intervall sind 60 Sekunden, das kann man aber auch je nach Bedürfnis hochdrehen. Ich habe es bei mir auf 50 Sekunden eingestellt. Irgendwann, wenn man das noch ein bisschen enger dreht, kommt man halt in den Punkt, da ist er nur noch am Spinning und dann sollte man und hat keine CPU mehr und kommt dann nicht mehr hinterher. Dann sollte man vielleicht von einer Sekunde Scraping wieder runterdrehen auf was ein bisschen Vernünftigeres. Denn meistens eine Sekunde noch braucht man vielleicht nicht wirklich. Minute liegt meistens ganz okay. Ein nettes Detail ist, per Konvention haben die Metriken ein service-spezifisches Präfix. Zum Beispiel der Node-Exporter fängt halt alles an mit Node-Unterstrich und dann der Name der Metrik, zum Beispiel beim Speicher Node-Total-Memory. Oder beim Memcache-G-Exporter Memcache-G-Underscore, was auch immer dann für eine Metrik kommt. Macht es einfacher, die im Prometheus Web UI zu finden. Man muss nicht raten, ja, zu welchem Exporter gehört jetzt diese Metrik. Vom Namen her könnte das was vom Node sein. Es kann aber auch was vielleicht von der Datenbank sein, weil es sagt was von Speichergröße aus. Also macht es einfach, die Zuordnung zu finden. Zu den Basiskonzepten. Prometheus unterscheidet Instanzen und Jobs. Ein überwachter Endpunkt, also quasi eine konkrete URL an einem Exporter, der gescrapt wird, ist eine Instanz. Eine Sammlung zusammengehöriger Instanzen nennt sich Job. Das Beispiel haben wir hier zum Beispiel. Wir hätten hier der Job ist Webserver und die Instanzen sind Web 1, Web 2. Laufen zwei Dienste auf einer Maschine auf verschiedenen Ports, auf der anderen Maschine laufen noch zwei, jeweils vier Instanzen und die bilden zusammen den Job. Das ist später auch wichtig, weil man kann dann Graphen basierend nicht nur auf der Instanz, man dann halt, hätte man halt hier vier Traffic-Graphen, sondern man sagt, okay, mich interessiert jetzt nicht konkret jeder einzelne Job, ich will wissen, was die Webform insgesamt rausreicht, dann kann man sagen, okay, ich möchte den Graphen wieder auf den Job bezogen haben oder ich möchte auch meine Alerting auf den Job haben, wenn der Job zu viele Fehler schmeißt. Wenn ein einzelner Dienst umfällt, ist nicht so wichtig, deswegen habe ich mehrere, da kommt er wieder hoch, aber wenn insgesamt die Fehlerrate über Hausnummer 5% geht, dann möchte ich es wissen. Was auch sehr praktisch Prometheus erzeugt, automatische Labels und Time Series. Das erste ist die sogenannte Up-Metrik, wo Prometheus einfach sagt, okay, ich habe den Exporter erreicht und habe den auch erfolgreich scrapen können. Dann setzt er eine 1. Wenn er den Exporter nicht erreichen kann oder wenn beim Scraping irgendwas schief geht, setzt er auf 0, weil das ist was schiefgelaufen, ich kann nicht mit ihm reden. Das ist ganz praktisch, denn darauf kann man zum Beispiel Verfügbarkeitsmonitoring aufsetzen und sagen, wenn da eine 0 dran steht, dann ist der Job wohl nicht verfügbar, weil der Prometheus-Endpunkt ist nicht ein separater Prozess, sondern ist im Job. Und wenn die Prometheus-Metriken nicht erreichbar sind, dann läuft mein Serverprozess wahrscheinlich nicht oder hat irgendein Problem. Das möchte ich wissen. Außerdem Scrape Duration Seconds, das heißt, wie lange hat es gedauert, die Daten einzusammeln. Da kann man auch schauen, okay, das dauert normalerweise Bruchteil von einer Sekunde, 50 Millisekunden oder 100 Millisekunden, je nachdem. Wenn es auf einmal 2 Minuten dauert, dann ist irgendwas faul. Ist entweder das Netzwerk überlastet oder der Job ist überlastet. Das möchte ich wissen und dann sagt mir Bescheid, Prometheus, damit ich nachgucken kann, was da faul ist. Und auch Scrape Samples ist eine Metrik, wie viele Samples sind da zurückgekommen. Wenn sich da spontan was ändert, dann kann das gewollt sein, weil wir haben neue Metriken dazu genommen mit der neuen Softwareversion. Es sind auf einmal doppelt so viele Samples. Oder die Samples gehen auf einmal auf einen kleinen Bruchteil zurück, dann ist irgendwas komisch, sollte man nachgucken. Man kann den Zustand von Prometheus Server selber auch angucken. Der lauscht der interne Webserver auf 9090 über HTTP. Da kriegt man halt Zugriff auf die Konfiguration, die kann man sich anzeigen lassen, welche Alarmeinstellungen sind konfiguriert. Es gibt den Graph Explorer und auch eine URL mit dem Zustand überwachten Ziele. Das sieht man hier am Beispiel der Name des Ziels, die Instanz, der Endpoint, der gescrapt wird. Wann wurde zum letzten Mal gescrapt? Vor ein bisschen über einer Sekunde. Scrap Duration 19 Millisekunden. Und dazu in der Status, ist ab, erfolgreich gescrapt, alles in Ordnung. Ich habe das gesagt, die Daten kommen ins Prometheus über sogenannte Exporter. Es gibt eine ganze Menge fertige Exporter von Prometheus. Wenn man auf der Webseite Prometheus.io vorbeischaut, dann gibt es standardmäßig einen kleinen Satz, es gibt den sogenannten Blackbox-Exporter. Die Idee ist, der läuft mit Probern, die halt solche Sachen machen, wie vorhin angesprochen. Meine externe Appliance, in die ich nicht reingucken kann, wird dann angepingt und der Prober schreibt über den Blackbox-Exporter zurück, okay, so und so viel Millisekunden Antwortzeit. Es gibt Exporter für Console, Graphite, also andere Monitoring-Tools, für HA-Proxy, für Memcached, MySQL, StatsD und den Node-Exporter, den wir schon erwähnt hatten, um eine Maschine zu überwachen. Das sind die offiziellen Module. Die decken schon ein bisschen was Interessantes ab, aber es gibt noch eine ganze Menge mehr. Es gibt, Prometheus hat eine Liste an Exportern, die halt von diversen Leuten geschrieben worden sind. Die ist ungefähr so lang. Das ist ein, ja, meist hat man schon den Postgres-Skal. Alle möglichen Dienste, die einem da mal so über den Weg laufen. Die Wahrscheinlichkeit, man betreibt irgendeinen Dienst, den man nicht selber geschrieben hat. Ja, dann muss man das selber basteln. Sondern hat irgendeinen Standard-Tool von der Apache Foundation oder sonst was. Die Wahrscheinlichkeit, dass man da bereits einen fertigen Export hat, den man einfach nur noch dranflanschen kann, muss, ist ziemlich hoch. Es ist alles möglich unterstützt. Wenn man aber seine Sachen selber schreibt, dann hat man natürlich keine fertigen Exporter bei der Hand. Das ist aber kein Problem, denn eines der schönen Teile von Prometheus ist, es hat eine sehr gute Unterstützung, um eigene Klienten mit zu unterstützen. Es gibt fertige Client-Bibliotheken für Go, Java, Scala, Python und Ruby. Und inoffizielle Client-Bibliotheken gibt es noch eine ganze Menge mehr. Ich habe welche für C++, Common Lisp gesehen, also wenn man nicht gerade eine absolute Exotensprache verwendet, um seine Dienste zu schreiben, dann wird man da fündig. Und selbst wenn man eine Exotensprache verwendet, wo es keine Libraries dafür gibt, das Protokoll, was wir gesehen haben, was da bei HTTP präsentiert wird, ist relativ einfach nachzubauen. Das ist jetzt nicht irgendwas, wo man hier ein Jahr lang intensivste Entwicklung betreiben müsste für. Das mal ein Beispiel von Python-Skript. Ich habe mir unter anderem eines der Sachen, die ich fahre, ist eine kleine Wetteranzeige auf so einem E-Paper-Display. Greift sich die Dienste von einem öffentlich verfügbaren Service. Und dachte ich, da kann man doch auch schöne, wenn wir schon mal Prometheus haben, können wir da auch schöne Bildchen malen. So Graphen und Dashboards vom Wetter. Und das ganze Ding ist in Python geschrieben, ist ein paar Zeilen Python, um halt mir die Daten zu liefern. Und die Integration für Prometheus ist relativ simpel, wie man hier sieht. Es fängt an, man importiert das Prometheus-Kleinmodul, definiert hier eine Anzeige, die hat halt, das ist der Name der Anzeige, die bezeichnet, was es macht, das ist aber eher menschenlesbar. Und die hat zwei Dimensionen, Stationsname und Stationscode. Dann definiert man hier oben den Request-Time, damit kann man nicht dann die Funktion instrumentieren. Mit dem Decorator instrumentiert die Funktion und kriegt dann quasi for free diese Informationen über seine Request. Jedes Mal, wenn diese Prozedur aufgerufen wird und die Wetterdaten einsammelt, werden die Zähler hochgesetzt und man weiß, okay, wie lange hat der gebraucht, um jetzt die Daten einzusammeln. Ganz nett. Und das Ganze aufsetzen, der macht halt hier, nimmt sich den hier oben definierten Zähler, die Wettertemperatur, setzt die Label, Stationsname, Zürichkirche Flundern, das ist bei mir in der Nähe, Stationscode und nachdem hier oben das Wetter geholt hat, das habe ich jetzt rausgelassen, die Funktion, weil die gehört nicht dazu, setzt die Temperatur. Das ist relativ einfach zu machen. In der Hauptschleife schmeißt man erstmal den HTTP-Server an, der den Metering exportiert und dann in der Endlosschleife einfach Wetter aktualisieren, fertig. Also sprich mit ein paar Zeilen, kann man einen eigenen Python-Code da locker instrumentieren und für die anderen Sprachen, Go, Java und so weiter, sieht das ähnlich aus. Das Ganze ist auch nicht sonderlich performance-sensitiv. Die Prometheus-Leute haben da ein bisschen rumgemessen und haben gemeint, dass zum Beispiel eine Metrik in Java zu aktualisieren, kostet je nachdem zwischen 40 und 70 Nanosekunden. Ich denke, das kann man sich, wenn man nicht gerade super harter Echtzeitfahrer fährt mit Java, dann hat man eh ein Problem. Ja, mein! Dann kann man sich die 60 oder 70 Nanosekunden locker leisten. Und wenn man harter Echtzeit fährt, dann nimmt er vielleicht nicht unbedingt Java. Ich meine ja nur. Es gerüchteweise soll es Sprachen geben, die eignen sich für sowas ein klein wenig besser. Wo der halt nicht gerade, wo der Roboter reagieren muss, der Gabelstärke kommt, das war's vorbei. Ja. Mal zum Thema zurück. Ja, genug Java-Bashing. Okay. Was ich vorhin schon angesprochen hatte. Wir haben zum Beispiel eine Maschine, die möchten wir mit Prometheus auch überwachen. Aber ich kann da keine Prometheus-Komponenten draufpacken, weil zum Beispiel die Architektur kein Go unterstützt. Ich kann also zum Beispiel, ist es ein Magnetspark 64 sein, da gibt es keine Go-Compiler für. Und jetzt mal selber mal eben einen flotten Nachmittag den Go-Compiler auf Spark 64 zu portieren, eher nicht so. Das ist doch ein bisschen nicht trivial. Also kann ich den Node-Exposer nicht nehmen, ist blöd. Oder ich habe eine Maschine, auch schon erlebt, die ist halt eher ein bisschen klein, so 500 MHz i386, 265 MB RAM. Versucht mal auf sowas Go-Binaries zu bauen. Viel Spaß. Ich habe es probiert. Das Go habe ich noch installiert bekommen, das war ja, kommt ja als Binary aus den Debian-Paketen. Habe das Repository klonen können, das geht auch noch. Dann habe ich den Go-Builder angeschmissen und dann tat sich erstmal wenig. Dann tat sich nichts mehr. Dann meinte mein Monitor irgendwann, die Maschine auf mit der Webseite auf der Maschine, der reagiert nicht mehr. Aber die pinkt noch. Okay. SSH? Nee. Connected und dann ist Ruhe. Okay, wir haben eine Konsole. Konsole eingeloggt? Nee, die Konsole reagiert auch nicht mehr. Das Userland ist tot. Okay, lassen wir das. Also können wir das Ding schon mal dort nicht bauen. Für Crossbuild war ich zu faul und wenn man mal, ich habe ja noch eine andere DI386-Maschine, baue ich das da. Ja, das ist ein Pentium gewesen. Und dann baut der GCC halt Code für einen Pentium. Der läuft auf einem älteren Modell aber nicht mehr. Da fliegt das Zeug ein mit illegalen Suction um die Ohren. Klar, weil es ja kein DI386 ist. Ja, okay. Also Node-Exporter direkt geht nicht. Aber wir haben Munin auf dem Ding. Ich habe den ja im alten Munin-Monitor drin. Stellt sich raus, es gibt einen Munin-Exporter. Der macht nichts anderes, den packt man auf den Munin-Server, den man eh schon hat. Der spielt dann Munin-Server, fragt die mit Munin exportierte Maschine über das Munin-Protokoll an und exportiert die Daten über Prometheus. Das sieht dann so aus. Wir haben hier die Maschine, wo ich kein Prometheus-Klienten draufkriege. Dann läuft auch ein Munin-Node, weil er braucht keine Ressourcen. Dann läuft hier der Munin-Server, der entsprechend über ACLs berechtigt ist, mit denen zu reden. Und für jeden der Maschine, die ich da mit Muni überwachen habe, läuft hier ein Muni-Exporter, der dem gesagt wird, red mal mit der Kiste. Der sammelt regelmäßig die Metriken ein, ich glaube standardmäßig alle 5 Minuten, kann man aber einstellen. Und exportiert dann die ganz normal über das Prometheus-Protokoll. Ja, die Schwerkraft ist rein, wunderbar. Alles fällt runter. Über das Prometheus-Protokoll musst du überwacht werden. Ja, wenn man zu viel redet und nicht plant. So. Und in Prometheus kann das dann scrapen und dann kriegt man die Daten auch von so einer Maschine wieder in Prometheus rein. Das geht auch. Wir beißen nicht. Immer rein, immer rein. Wird alles aufgezeichnet. Guten Durst. Okay. Kurze Unterbrechung zur Auflockerung. Das ist der Muni Graph Explorer. Den findet man unter, wenn man auf den Port vom, Prometheus Graph Explorer, wenn man auf den Prometheus Port 1990/graphs geht, letzten Tag haben wir Spanien, wenn man nur auf Port 1990/ geht, wird man automatisch vorgewartet auf diesen einen Port, den er anbietet. Und da kann man dann halt im Graph Explorer ein bisschen rumgraben. Hier oben ist der Metric Explorer mit der Autocompletion. Man fängt also an zu tippen, in dem Fall Wörter, und dann poppt die ganze Liste auf für die Autocompletion. Man muss also sich nicht merken, wie die Metriken heißen. Man kann dann auch einfach fröhlich rumscrollen und suchen, ja, was haben denn alles Schönes? Das sieht interessant aus. Das hätte ich gerne mal. Wie sieht denn der Graph aus? Und das ist, wie gesagt, von diesem Wettersensor, das ist die Temperatur. Das, was da unten so mächtig kalt aussieht, ist auf dem Jungfraujoch. Das ist recht oft, das ist recht weit oben, ist auch ein bisschen windig da oben. Ich habe mal nachgeguckt, momentan sind es um die 100 km/h, die da oben wehen. Das ist ein bisschen zugig ist. Ja, aber es ist sehr erfrischend. Wie gesagt, momentan irgendwie um die minus 10 Grad und das dann eher so in der Nähe, wo ich wohne, das ist dann ein bisschen angenehmer, ein bisschen wärmer. Das kann man dann auch, wie gesagt, über die üblichen Sachen. Man kann ja sagen, okay, die Einheit einstellen, welche Zeitspanne, das über die letzten zwei Tage, ich glaube, das war Freitag, Samstag, ja. Aber das ist, wie gesagt, man kann sich damit die Graphen bauen mit dem Graph Explorer, aber es ist wirklich eher zum, was für Metriken habe ich, wie kann ich die darstellen, welche von denen sind interessant, welche sind nicht interessant, und dann macht man das mit dem Grafana. Kommen wir zu Grafana. Wir wollen ja schließlich, wie angesprochen, bunte Bildchen haben. Wer mag keine bunten Bildchen, ne? Also, Grafana ist eine Open Source Graphing und Dashboarding und auch Alerting Lösung, aber prima für Graphing und Dashboarding. Du unterstützt eine ganze Menge an Datenquellen. Eine davon ist Prometheus, aber man kann dir auch eine Menge andere aktuelle Monitoring-Tools mit dranflanschen und sagen, hier, zieh mal die Time-Series raus und mach mir da schöne Bildchen. Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, wie man die darstellen kann. Man kann die klassischen Graphen, man kann Tortendiagramme machen, alles mögliche. Also man kann da wirklich mal, wenn man Lust und Laune und freie Zeit hat, locker eine ganze Woche damit verbringen, einfach nur mit Grafana rumzuspielen und was für bunte Möglichkeiten, viele bunte Bildchen man da machen kann, damit man den Chef beeindruckt. Der Chef sagt, oh, ist ja alles ganz toll. Geht alles. Und wenn man ein bisschen faul ist, Grafana kann nämlich auch diese Dashboard-Modelle speichern und exportieren, dann sagt man dem Grafana, ich habe jetzt keinen Bock, mir die ganzen Dashboards selber zu bauen. Das hat doch bestimmt schon mal jemand gemacht. Ich habe hier, was ich in Apache und eine MySQL und ein Memcache. Ich bin nicht garantiert nicht der Einzige, der sowas im Laufen hat. Hat bestimmt schon jemand was gebaut. Dann kannst du bei Grafana nachgucken. Die haben ein Dashboarding-Archiv. Kannst du dort durchgucken und sagen, das ist bestmöglich genannt. Klick. Lädt er sich das vordefinierte Dashboard runter, gehen die Graphen auf, hast du fertiges Dashboard. Kostet dich 2 Minuten Arbeit, statt selber machen, ist ganz nett. Oder man stellt sich das wirklich explizit so ein, wie man es halt braucht und sagt, okay, ich brauche genau die 3 Graphen und der Rest interessiert mich nicht. Es kann auch Alerting machen, aber da würde ich, wenn man schon ein Prometheus laufen hat, würde ich sagen, lass das Grafana nicht das Alerting machen, nimm Grafana nur für die bunten Bildchen und lass das Alerting in Prometheus machen. Der ist eher dafür ausgelegt, der kann das auch besser. Dazu komme ich auch noch und warum man das so machen sollte. Ist auch offiziell von Prometheus-Leuten selber empfohlen. Wie gesagt, die sagen, unser Graph-Explorer, der kann zwar Graphen malen, aber wenn ihr wirklich Dashboards nehmen wollt, nehmt Grafana. Die machen das wirklich sehr, sehr gut, kann ich bestätigen. Und ist auch sehr, sehr einfach aufsetzen. Man installiert das Grafana, meldet sich da an, setzt einmal das Admin-Passwort auf was anderes, weil das ist halt das gute alte Admin-Admin. Sollte man vielleicht nicht dabei lassen. Ich meine nur. Es sei denn, man möchte gerne öffentlich seine Daten verteilen und auch die Öffentlichkeit daran teilhaben, wie es denn gerade den eigenen Webservern und sonstigen Diensten geht. Vielleicht mag man das, ich weiß ja nicht. Oder auch nicht. Naja, jedenfalls einfach aufsetzen, einfach installieren, Dienst starten, man muss da nichts groß konfigurieren und dann loggt man sich auf der Webkonsole ein und sagt ihm, okay, du redest bitte mit einem Prometheus, der ist dort zu erreichen oder da. Und dann, dann möchte ich bitte von Prometheus diese Graphen definiert haben und bauen mit einem Dashboard zusammen. Alles recht einfach zu machen. Und da mal den Graphen von vorhin, das ist genau der gleiche Graph, den wir vorhin im Prometheus hatten. Im Graph Explorer ist jetzt in Grafana eingebaut. Da sieht man auch die Dimensionen und so weiter. Ist also ganz nett und es macht sich sehr einfach. Okay, wir hatten die ganze Zeit immer wieder angesprochen, wir wollen nicht ständig auf die Graphen gucken, um zu sehen, wenn es endlich mal knallt, sondern wir möchten das bitteschön in Ruhe arbeiten und dann möchte ich irgendwo klingeln, wenn es Probleme gibt. Sprich Alerting. Dafür gibt es beim Prometheus eine Komponente, nennt sich Alert Manager. Die kümmert sich um das ganze Thema, geh mal jemanden auf den Geist, da ist was kaputt. Die Alerts werden in Prometheus definiert und sobald der Alert aktiv wird, schickt Prometheus eine Alert-Nachricht an den Alert Manager und der kümmert sich dann um das Weitere. Sieht dann zum Beispiel so aus, ein ganz einfacher Alert definiert. Example ist direkt aus der Dokumentation von Prometheus, der Einfachheit halber. Wir wollen informiert werden, wenn die Fehlerrate besonders hoch ist. Das heißt, wir sagen, für den Job ist die Request-Latenz in Sekunden Durchschnitt über die letzten 5 Minuten laufend mit dem Job größer als 50%. Größer als 0,5. Also wir haben mehr als eine halbe Sekunde Latenz. Und, sehr wichtig, dieser Zustand sollte für 10 Minuten anhalten, damit ich nicht jedes Mal, wenn es mal kurz einen Spike gibt, bing, gepaged werde. Das wird nämlich sehr schnell sehr nervig. Und es gibt einige Tools, das sind zum Beispiel ein sehr nützliches Feature, weil zum Beispiel, ich habe es beim Itzinga gesehen, Itzinga macht halt, wenn er kurz einen Spike gibt, lang, geht es bing, geht es wieder runter. Hier kann man sagen, okay, wenn es mal für 10 Sekunden, für eine Minute so ist, ja, möchte ich noch nicht mehr wissen, aber wenn es für 10 Minuten dauernd anhält, dann möchte ich das schon wissen, weil dann muss ich mal nachgucken, da ist irgendwas faul. Hier definieren wir, hier kann man noch verschiedene Labels dranhängen. Hier ist nur eins dran, die Severity, also quasi wie schlimm das ist. Das heißt, Page, das wird dann vom Alert Manager verwertet, wo man Alert Manager sagen kann, okay, für besonders schlimme Sachen, wo man wirklich sofort jemanden nachgucken muss, möchte ich eine Page haben. Für kleinere Probleme, wo man mal eine halbe Stunde später oder eine Stunde später draufkommen kann, schickt man mal nur eine E-Mail, wo es nicht so dringend ist. Annotations, dann sagt okay, High Request Latency, was ist? Man kann da auch direkt die Werte reinschreiben, nochmal, ja, wir haben jetzt den Fehlerwert, den wir da sehen. Aber dann wird es schon wieder ein bisschen komplexer. Was kann der Alert Manager? Der kann Grouping, das heißt, wenn ich ähnliche Alerts habe, dann fasst er die zusammen und schickt mir nicht für meine Webform, für jede einzelne Maschine, die da spinnt, 200 Pages auf einmal, sondern ich kriege eine. Das klingt erstmal noch nicht so wild, aber wer einmal einen ordentlichen Pagerstorm erlebt hat, der weiß, dass man sowas dringend haben möchte. Denn es gibt nichts Lästeriges als Page, bing. Okay. Oh, jetzt muss ich das aber in Ordnung bringen. Bing, 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 bing. Das nervt. Ich kann mich nicht konzentrieren. Zusammenfassen. Der macht noch die Deduplikation. Das ist zum Beispiel dann wichtig, wenn man seinen Prometheus Hochverfügbarkeit ausgelegt hat und sagt, ich habe eine Prometheus-Instanz, aber Maschinen gehen halt mal kaputt. Passiert. Wenn die Maschine kaputt geht, ist mein Monitoring Alert hinweg und dann fliege ich blind. Nicht so schön. Also sage ich, okay, ich stelle mir 3 Maschinen hin mit 3 Prometheus-Instanzen, die gucken alle auf die gleichen Sachen und alle schicken Alerts an den Alert Manager. Und der Alert Manager sieht das, dass dann, okay, ich kriege ja 3 identische Alerts, ich schicke nur einen weiter. Die anderen 2 identischen Queen unterdrücken. Das heißt, du kriegst nur eine Page, mein Hochverfügbarkeits-Setup und nicht 3. In Inhibits, auch sehr nützlich, kann man sagen, wenn dieser Alarm aktiv ist, dann unterdrücke bitte diesen anderen Alarm. Klassisches Beispiel, ich habe Alert konfiguriert für Webserver reagiert nicht, Datenbank reagiert nicht, Memcache reagiert nicht und die Maschine ist nicht erreichbar. Zieht jemand einen Stecker am Rack, ohne Inhibits kriege ich 4 Pages auf einmal. Oder wenn ich noch mehr überwache, vielleicht 20 auf einmal. Nur weil eine Maschine ausgefallen ist. Mit den Inhibits kann ich sagen, wenn die Maschine nicht erreichbar ist, dann unterdrücke ich die ganzen anderen Alerts, dann kriege ich einen Alert, der mir sagt, die Maschine ist nicht erreichbar. Dann ist es relativ naheliegend, dass der Webserver, der auf der Maschine läuft, wahrscheinlich auch nicht erreichbar ist. Es sei denn, wir haben hier irgendwelche seltsamen Geisterserver. Ja, wie gesagt, Inhibits, super wichtig, sobald man solche Sachen hat. Weil das der Klassiker ist halt wirklich mal ein ganz einfaches, nicht so cleveres Alerting-Setup. Und ein Event passiert, oder zum Beispiel eine Radverkehrsverbindung fällt aus. Ich kann das Data Center mit den 1000 Maschinen nicht mehr erreichen, ich kriege 1000 Pages. Ah. Da möchte man dann den Hibbits und sagt, es gibt eine Page, das Data Center ist weg. Dann ist es dann recht, wie gesagt, recht naheliegend. Ja, dann werden die Maschinen, die da laufen sind, wohl auch nicht mehr erreichbar sein. Und dann kann ich mich halt, okay, ich kriege eine Page, ich kann mich konzentrieren und werde nichts für die nächsten 10 Minuten mit Lärm zugeballert von meinem Pager, wo ich mich ein bisschen mehr konzentrieren kann. Auch sehr wichtig, Silencing. Okay, ich weiß, das ist kaputt. Und sag mal, man stellt sich der Alerts ein, okay, wenn die Alert Condition noch hält, dann. Ja. Hallo. Wenn die Alert Condition noch an ist, dann gibt es eine Page jede Stunde. Was ganz okay ist, wenn man weiß, okay, das Problem kann ich übrigens in 5 oder 10 Minuten beheben. Ja, der Job läuft gar nicht. Gehe ich mal hin, gebe dem einen Tritt, läuft wieder, Problem ist weg. Wenn ich ein Lernproblem habe, dann möchte ich nicht jede Stunde die gleiche Page kriegen, weil das wird dann irgendwann langweilig. Nervt außerdem. Kann ich sagen, okay, ich weiß, der Dienst ist gerade nicht erreichbar. Das liegt daran, weil wir jetzt Wartungsarbeiten haben von 4 Stunden oder weil da irgendwie eine Maschine gestorben ist, sonst was. Silencing, unterdrücke, halt den, mach mal die Füße still, nerven wir mal für, was ich 4 Tage nicht oder 4 Stunden, je nachdem. Und wird in diesem Silencing-Fenster dieser Alert nicht geschickt. Und wenn das Fenster abgelaufen ist, dann kommt der Alert wieder, falls die Fehlermeldung noch besteht. Und wie kommt der ganze Lärm zu mir? Ja, kurze Frage. Also die Frage war gerade beim Silencing, ob da weiterhin Daten gesammelt werden oder nicht. Der Punkt ist, das Silencing bezieht sich ausschließlich auf die Alerts. Das heißt, die Daten werden vom Prometheus weiter gesammelt, so sie verfügbar sind. Wenn zum Beispiel der Webserver, den ich überwache, nicht erreichbar ist, gut, dann kann Prometheus natürlich auch keine Daten sammeln. Wir wollen ja keine Daten erfinden. So kreativ ist das ja. Falls also der Webserver in diesem Silencing-Fenster wiederkommt, dann werden die, sobald Daten verfügbar sind, werden die gesammelt. Die Datensammlung wird nicht unterdrückt, es wird ausschließlich der Alarm unterdrückt. Und wie der Alarm zu mir kommt, es gibt Prometheus unterstützt, also Alert Manager, PagerDuty, WeChat, Slack, E-Mail, HipChat, OpsGenie. Ist noch eine ganz andere Liste. Ich denke, irgendein Werkzeug, was man, oder irgendein Kommunikationstool, was man selber findet, wird es da finden. Zur Not fällt man zurück auf E-Mail, aber für Pages ist das vielleicht ein bisschen blöd. Und gut, man kann die E-Mail dann zu einem E-Mail-to-SMS-Gateway schicken. Das funktioniert dann 90% der Zeit auch erfahrungsgemäß, weil wir haben es alle schon erlebt, der Chef sagt, ja, hast du denn die Page nicht gekriegt? Nö, aber guckst du ins Alarmsystem? Ja, da war ein Alarm. Ja, das SMS-Gateway hat mal die E-Mail gefressen. Ups, passiert. Aber dann, wie gesagt, es gibt eine ganze Menge. Irgendwas hat man dann wahrscheinlich schon gemacht, wenn es ein Slack ist oder sonst irgendwas. Wo finde ich das Ganze? Ist jetzt nicht so gut versteckt. Learning Prometheus.io und Grafana auf Grafana.com. Grafana bietet als Firmen auch sowas an, gibt es halt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Entweder du lädst dir die Software runter, betreibst es selber. Oder halt Dashboarding as a Service, wo das Ganze in die Cloud geschoben wird. Wo Grafana dir das halt an Dienste bietet, gib uns Geld, wir machen dir schöne Bildchen. Muss man sich überlegen, wie man es lieber hat. Geht beides. Aber die Software wird auch kontinuierlich weiterentwickelt. Und wenn man auf Grafana.com ein bisschen rumgräbt, dann findet man wahnsinnig viele Plugins für alles Mögliche, für noch mehr Datenquellen, für noch mehr Arten der Datenpräsentation. Da kann man zum Beispiel Sachen machen. Man kann dann seine Server auf so einer Weltkarte mit anzeigen. Da ist das Data Center. Und das ist gerade rot, weil es gerade nicht erreichbar ist. Das ist grün, da läuft alles, das ist gelb, da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Kann man eine ganze Woche, einen ganzen Monat damit verbringen, nur bunte Bildchen zu machen und schöne Visualisierung. Das sieht alles ganz toll aus. Aber die wichtigen Sachen kriegt man in ein paar Minuten hin. Gibt es Fragen soweit? Ja. Die Frage war, wie sieht es aus mit SSL-Verschlüsselung? Ja, das ist eine gute Frage. Weil standardmäßig läuft das Ganze über HTTP, wie bereits erwähnt. Das hat man den Prometheus-Leuten wohl, sagen wir mal, vermutlich mehr als einmal gesagt, dass das nicht jeder perfekt findet. Zur großen Überraschung der Gruppe, ja, ich weiß. Nicht jeder möchte seine Monitoring-Daten so im Klartext übers Internet übertragen wissen. Die haben sich eine ganze Weile quergestellt und haben gesagt, ja, wir müssen erstmal den Kern stabilisieren, die Core-Features machen, ja, da. Mittlerweile gibt es ein offizielles Statement von denen, ja, HTTPS-Unterstützung kommt, wir arbeiten dran. Ist momentan, soweit ich weiß, noch nicht drin, aber es wird irgendwie eingebaut, dass man nach den Kram mit Wirksaub über HTTPS wegschaufeln kann. Weil man zum Beispiel seine Server irgendwo in einem Codospace hat, wo jemand anders vielleicht mitlauscht am Netz und man möchte der Konkurrenz vielleicht nicht erzählen, wie es der eigenen Maschine geht. Ja?
Und oberhalb von SSL, wie sieht es mit Authentifizierung aus?
Die Frage ist oberhalb von SSL, wie sieht es mit Authentifizierung aus? Kurze Antwort, nope. Also konkret für die Exporter ist momentan, soweit ich weiß, nichts vorgesehen für Authentifizierung. Kann man kann wahrscheinlich einfach mal bei Prometheus-Leuten eine Anfrage eintüten, ob die da irgendwelche Pläne haben. Meines Wissens ist da momentan noch nichts in Arbeit. Ist momentan auch nicht unterstützt. Denke aber, es sollte jetzt nicht so schwierig sein, das nachzurüsten. Ich meine, man kann das dann entweder mit Shared Secrets machen oder man macht das richtig ordentlich mit Client-Zertifikaten, weil man sowieso eine CA hat. Oder auch nicht. Je nachdem. Ja. Die Frage war, Prometheus macht primär eine Sammlung von Messdaten und wie sieht es aus mit Statusinformationen im Sinne von, ich kann jetzt nicht ausdrücken, der Service ist 90% in Ordnung oder 10% in Ordnung, sondern ja, geht oder geht nicht. Letztendlich ist das auch eine Zahl, nämlich eine Zahl von 0 oder 1. Ist in dem Sinne kann man sagen, es ist auch ein Messwert. Das sieht man zum Beispiel in der Prometheus-Up-Metrik, die ist 0 oder 1, wo Prometheus sagt, 0, okay, ich konnte den Exporter nicht scrapen. Ist also nicht erreichbar oder sonst irgendwelche Probleme. 1, erfolgreich gescrapt. Damit sagen, okay, ist erreichbar. Genauso kann man, das kann man zum Beispiel auch mit einem Prober machen, der was auf irgendeine Art und Weise einen Request an den Dienst schickt und der schreibt dann halt, sagen wir mal, 2, 3 Metriken. Ein davon ist, Dienst erfolgreich erreicht, ja, 0 oder 1, ja, nein. Dann, was ich, Latenz, Payload Size, etc. Und damit hat man genau dann wieder, was du gesagt hast, den Zustand geht, geht nicht. Das kann man ohne weiteres abbilden. Ja? Die Frage ist, das Push-Gateway, ist es eine Art Queue, so dass ich halt quasi das ganze Zeitserien reinschieben kann, die Prometheus dann als solche auch wieder rausnimmt? Nein, das Push-Gateway ist letztendlich, muss ich vorstellen, ist auch nur ein Exporter. Im Prinzip ist das, wie man das jetzt bei dem Python-Beispiel gesehen hat, der definiert auch nur entsprechende Metriken, die halt von den kurzlebigen Jobs eingereicht werden. Der sammelt die und exponiert die. Das müsste, wenn du sowas haben willst wie Timesales, dann musst du dann eine Metrik bauen, die ein Histogramm ist. Damit könnte man das machen, weil im Sekunden, das heißt, sagst du, im Sekundentakt wird was reingeschoben, dann musst du das aber nicht in ist das Problem, wenn du einen Sekundentakt reinschiebst, ist das wahrscheinlich entweder ein Zähler oder eine Anzeige, 80%, 90% irgendwas. Und das wird aber so 1:1 durchgereicht. Wenn du da eine Zeitserie haben musst, dann entweder ein Histogramm oder sowas Ähnliches machen, was halt Prometheus unterstützt. Ja?
Mal so ein kleiner Paranoia-Gedanke, weil wir auf Arbeit mit der Geschichte schon rumexperimentiert haben. Wir sind immer an der Stelle eigentlich so ein bisschen stehen geblieben, dass ich meine Exporter immer habe mit irgendwie laufen lassen müssen. Hängt damit zusammen, weil wir dann verschiedene Services mittlerweile abfangen. Also wir haben uns dann auch an die Oracle-Datenbank rangewagt. Mhm. Das war eigentlich so der erste Step, dass wir gesagt haben, okay, wir kommen irgendwie auch mal in eine andere User-Ebene rein, etc. Hintergrund ist auch der, die ganze, ja, also Zinker etc. wird auch genutzt, dort noch mit NAP und dergleichen. Da war es dann immer so, naja, dann fliegt doch deine Sudoers-Liste und irgendwann wird man wahnsinnig. Ja. Man hat da eine Sudoers-Liste vor sich, da guckt kein Schwein mehr durch und ich war eigentlich so ein bisschen in der Hoffnung, dass man da vielleicht davon wegkommen kann. Es ist halt so, dass das nicht gern gesehen wird, dass solche Dienste dann als Root laufen, weil es könnte ja passieren, dass und eventuell.
Okay, also die Anfrage war, dass am Ende die Exporter mit Root laufen, ob man das ändern kann. Letzten Endes, die Exporter ihrer Natur nach müssen ja nicht mit Root laufen, die kannst du mit irgendeinem User-ID laufen lassen. Die müssen dann halt nur dann als Root laufen, wenn die Daten, auf die sie zugreifen, nur für Root verfügbar sind. Da würde ich aber vorschlagen, dass du dann dem anstellen dann eine Art Proxy hinbaust, dass du dann wirklich einen kleinen Mini-Dienst baust, der wirklich nur eins macht, die Daten, die nur als Root verfügbar sind, zu greifen und auf irgendeine Art und Weise dem Exporter zur Verfügung stellen. Und dann kannst du den Exporter halt als einen normalen Restricted User laufen lassen, der halt wirklich auch sonst nichts darf. Das würde ich sowieso empfehlen.
War das jetzt die andere einzige Alternative zum?
Ja, weil.
Leg dir so eine Sudos-Liste.
Ja, mit so einer riesigen Sudos-Liste, wie du schon gesagt hast, da wird man irgendwann wahnsinnig. Ja. Das ist auch unwortbar und irgendwann stellt man fest, da ist noch der Kollege der Sudos-Liste, der arbeitet schon seit 5 Jahren nicht mehr bei uns. Was soll das? Also für solche Sachen, wo es wirklich geht, ich brauche besondere Privilegien, um an die Daten ranzukommen, die ich exportieren will, würde ich vorschlagen, einen kleinen Proxy zu bauen, der wirklich halt sagt, der läuft dann mit den notwendigen Privilegien, ist so klein wie möglich, kann nur diese 3, was ich Werte auslesen, exportiert die in ein Format, wo dann der Exporter drankommt und der Exporter läuft als unprivilegierter Nutzer, so wie es immer eigentlich haben möchte. Es gibt meines Wissens keine Default Alerts, weil Defaults sind alle Mist, letzten Endes. Das passt halt für jeden und niemanden.
Wann? Aber dass ich selber schreiben muss für jeden Scheiß.
Ehrlich gesagt, gerade solche Standardsachen wie CPU Alerts, das Ding schreibst du einmal. Und dann wendest du es für alle Sachen an. Und letzten Endes, der Punkt ist auch, jeder definiert das anders. Es gibt Dienste, wo ich weiß, ich kann die bis zu 80% CPU-Last fahren, dann laufen die. Andere Dienste, wenn ich die mit 80% CPU-Last fahre, brechen die immer zusammen und schmeißen Fehlermeldungen, die kann ich nur bis 60% fahren. Deshalb musst du für jede Sache entsprechend einstellen und rausfinden, wo sind die kritischen Schwellwerte. Da kannst du auch dann gleich selber schreiben, weil du hast das Beispiel gesehen, das war wirklich sehr einfach. Das kann man auch beliebig komplexer machen, mit mehr Informationen. Hier ist ein Link zu dem Playbook und da sind die Werte. Das geht immer noch aufwendiger, aber die minimalen Sachen, lass mich wissen, wenn da was faul ist, ist relativ einfach zu schreiben. Ja? Die Frage ist, gibt es eine Handy-App, mit der ich mir die Alerts anschauen kann? Muss ich auch sagen, weiß ich nicht. Kann sein, dass da schon was gebaut hat. Aber dann muss die sich ja nicht als Mail schicken lassen. Wenn, wie gesagt, Alert Manager unterstützt eine ganze Menge andere Werkzeuge, wo man die sich melden lassen kann. Man kann die per Instant Messenger kriegen und sonstige Sachen. Schau einfach mal, was er unterstützt und was du davon selber schon im Einsatz hast. Ob da irgendwann eine Schnittmenge ist, wo du sagst, okay, wenn ich die Alerts über diesen Kanal kriege, kann ich damit leben. Ansonsten kann es durchaus sein, dass jemand da was gebaut hat. Würde mich jetzt nicht so sehr wundern. Die einfach eine der Varianten ist, dass du halt letztendlich eine Art von Instant Messenger Client ein bisschen umstrickst, nimmst, der lauscht halt, was ich auf einem XMPP und präsentiert das halber in einem anderen Format. Das wäre zum Beispiel eine Idee, wie man das machen könnte in der Applikation. Weitere Fragen? Weil Prometheus selber an sich unterstützt kein Reporting in dem Sinne, weil der ist eigentlich nur Datensammler und stellt die Daten zur Verfügung und macht Trigger-Events, sprich Alerting. Aber ich bin mir relativ sicher, dass du mit Grafana sowas machen kannst. Ich habe bei Grafana, glaube ich, irgendwelche Reporting-Geschichten gesehen. Ich habe mir das nicht angeguckt, weil mich das in dem Sinne nicht interessiert, aber ist ein legitimer Use-Case. Gibt es bestimmt was bei Grafana. Ansonsten hat Prometheus auch eine API. Wenn alle Stricke reisen, kannst du an die Prometheus-API rangehen und das zur Not selber stricken. Mit Programmiersprache deiner Wahl. Ich habe mir die API nicht angeguckt, aber ich denke nicht, dass die sonderlich schwierig sein sollte. Weil es ist ein Time-Series-Database. Wie komplex kann das sein? Ja?
Ich habe vorher gesehen, die Severity wurde auf Page eingestellt. Das heißt, die Severity ist immer auf den Output-Kanal gemappt?
Nein. Die Frage war, bei dem Beispiel, das ich hatte, wurde Severity auf Page eingestellt. Das heißt, die Severity ist auf den Output-Kanal gemappt. Nein, das ist wirklich eine Severity im Sinne von, wie schlimm ist es, Page oder E-Mail oder Info, je nachdem, wie man das definiert, kann man dann immer, und das kann man dann im Alert Manager mappen auf, wenn es eine Severity Page ist, dann schickt es über den Kanal, wenn es Severity Info ist, schickt es über den anderen Kanal, was ich E-Mail, und das mappt man im Alert Manager dann.
Ja, kann man auch multiple Targets dann konfigurieren?
Habe ich mir jetzt irgendwie nicht angeguckt, würde mich aber sehr wundern, wenn es nicht ginge, weil es ist eigentlich ein absoluter Standard-Use-Case. Zum Beispiel bei uns ist es so, für Page-Alerts, die gehen über mehrere Kanäle raus. Du hast halt normalerweise 2 Telefone, da kriegst du eine SMS, du kriegst eine E-Mail, du kriegst einen Anruf mit einer Voice-Sprachsynthese und es gibt eine Android-App, die die Alerts auch nochmal anzeigt. Damit du wirklich mehrere Knäle hast, irgendwie wird die Page dich dann schon erreichen. Und ich nehme an, ich meine, die Leute, die das gebaut haben, kannten dieses Setup. Und ich nehme mal ganz stark an, die haben es in dem Alert-Manager auch nachgebaut. Wir haben, ja, ich glaube, ein, zwei Fragen, falls noch welche sind. Es wird nicht langsam knapp mit der Zeit. Noch was? Gut. Ja, ich möchte den nächsten Vortrag nicht ärgern. Da braucht er auch ein bisschen Zeit zum Aufsetzen.